Ja, bitte Applaus für Tina.
Hi, genau. Ich mache den Vortrag auf Deutsch. Das ist okay für alle. Ich guck mal so rein. Okay, wunderbar. Also, mein Name ist Tina Lorenz. Ich habe das repräsentativste Foto ausgewählt, das ich finden konnte. Ich bin tatsächlich mal so mit 18 in den CCCB rein diffundiert, um die Jahrtausendwende. Das war so meine wilde Jugend. Ich habe dann aber Theaterwissenschaft studiert. Und das war zu einer Zeit, wo die Nerds nicht ins Theater gegangen sind, weil sie gesagt haben, es ist Pfad, da ist nichts für uns. Und die Leute am Theater gesagt haben, Tina, wir lesen Bücher. Also die Digitalisierung macht schon einen Bogen ums Theater. Also das waren so ganz lange, war das so ein bisschen unvereinbar. Das hat sich dann spätestens 2020 radikal geändert. Aber ich organisiere Kunst. Also ich bin kein Künstler, aber ich organisiere Kunst. Und um zu verstehen, warum ich hier bin, muss man ein bisschen zurückgreifen auf die Station, wo ich vorher war. Das war nämlich Augsburg. Und was man hier sieht, sind VR-Brillen, also 3DOF-Brillen von Pico, die G2. Und das Staatstheater Augsburg hatte 2019 für ein Opernprojekt 500 VR-Brillen angeschafft. So, bäm, für jeden im Publikum eine, weil sie gesagt haben, ach, wäre doch lustig, wenn wir die Bühne mal in VR erweitern. Dann kam Corona, dann haben sie festgestellt, irgendjemand muss irgendwas damit machen. Und dann kam ich. Und wir haben dann tatsächlich nicht nur dieses Opernprojekt gemacht, sondern noch zwei weitere. Wir haben 11 360-Grad-Produktionen gemacht. Hier sieht man eine Ballettproduktion mit einem KUKA-Roboter, die ja Augsburger sind, und das war sozusagen Nachbarschaftshilfe. Und was tatsächlich in 2020 sehr schön war, ist, wir hatten so viele VR-Brillen, wir konnten die den Leuten nach Hause bringen. Das heißt, das Theater war zu, jeder saß daheim, und man konnte dann eine VR-Brille mit einer 360-Grad-Theaterproduktion mieten. Und dann kam so jemand mit Maske und Handschuhe und hat so an so einem langen Stock so eine Tüte irgendwie durch die Tür gereicht. Ihr wisst vielleicht noch, der erste Lockdown, keiner wusste irgendwas, Inzidenzen bei 35, oh Gott und so. Und dann saßen die Leute wirklich, die hatten sich schick gemacht, hatten sich einen Frack angezogen, ne, Fliege, Krawatte, Abendkleid und so, saßen halt zu Hause mit einer Flasche Wein und den VR-Brillen. Das war super, bis heute gibt es diesen Versandservice und diese Produktion, aber wir haben 1000 andere Sachen auch noch gemacht, weil das Staatstheater Augsburg als erstes eine Digitalsparte dann gegründet hat, weil sie gesagt haben, wäre ja irgendwie cool, wenn das jetzt so weitergeht. Und wir haben Forschung und Entwicklung gemacht, aber immer, ja, in 5 Wochen muss es aber Premiere haben. Also der Produktionsdruck war immer da. Und das heißt, das da war ein Twitch-Stream. Wir haben einen Maschinengottesdienst gemacht. Also wir waren die Hohepriester und haben dann unten, ich habe einen GPT-2-Teleprompter geschrieben, einen ganz einfachen. Und der hat uns dann sozusagen die Dialoge vorgesprochen und die haben wir dann nachgesprochen. Und ich habe irgendwie Grafikkarten gesegnet. Das war irgendwie sehr, sehr schön. Wir haben beim Brecht-Festival, das war auch sehr schön, das war auch eine KI-Arbeit, da haben wir eine Seance-Maschine aus einem Plotter gebaut, die dann sozusagen, wir haben Bertolt Brechts Geist Fragen gestellt und diese Planschette oben hat dann das Ouija-Board und dann hat es halt irgendwie Antworten gegeben und wir wussten selber nicht, was die Antworten waren, weil die waren halt irgendwie KI-generiert. Wir haben auch eine Brecht-Fanfiction-Maschine geschrieben, das war so gerade, wo ChatGPT so kam. Das war alles noch mit GPT-3. Und tatsächlich ist es so, genau, das ist mein Hintergrund. Und ich habe in der Vorbereitung von diesem Talk, habe ich ein paar total spannende Fakten rausgefunden, weil ihr wisst ja wahrscheinlich alle, der CCC ist gegründet 1981, der Legende nach, am Tisch der Kommune 1 in den Redaktionsräumen der Taz in Berlin. Ja, so, das ist ja die Legende, dann ist er nach Hamburg gewandert, aber wir haben 81 die Gründung, wir haben dann 1984 den BTX-Hack, ich weiß nicht, ob euch das allen was sagt oder ob ich jetzt was Neues erzähle, aber ne, BTX-Hack, einer hat irgendwie eine Nacht mal auf eine Taste gedrückt und dann gab es 135.000 D-Mark auf dem Konto des CCC von der Haspa. Das war sozusagen dann 84, dann 84 der erste Kongress im Eidelstädter Bürgerhaus. Man tauschte vor allen Dingen Passwörter aus, teilte Disketten machte solche Dinge und fuhr so auf der Datenautobahn und bastelte sich selbst Akustikkoppler, die Datenklos. Und dann gab es 1986, in Kraft getreten, glaube ich, 87, das zweite Gesetz zur Wirtschaftskriminalität mit dem spezifischen Passus Computerbetrug. Das war quasi der CCC-Passus, weil da stand exakt drin, Hasper-Hack jetzt strafbar. So, das war ja vorher nicht so, gab keine Gesetze. So, das war 86, 87. 1988 ist dann Stephen Werneri in Paris verhaftet worden unter dem Vorwurf der Spionage, weil Datenautobahn, ne? Also man verschaffte sich halt so Zugang zu Dingen, Katz-und-Maus-Spiele mit den Admins von Großrechnern europäischer. Jetzt war das aber irgendwie der Großrechner irgendwie von einem, was, Betonmischwerk oder so, das auch leider Atomkraftwerke belieferte. Also Steffen im Knast, 88. Das war der CCC. Das ist übrigens das einzige Bild, das existiert von der Gründung des Metalab Viennas, also des Metalab Wiens. Das ist Enki auf dem Bild. Und das Metalab ist sozusagen gegründet, weil die Wiener einen Easter Hack veranstaltet haben in einem Ort, der eigentlich nur so eine Unterführung war. Also fließendes Wasser gab's, das kam von den Wänden und so. Und dann haben sie schnell das Metalab gegründet und einen Raum angemietet, damit das Easter Hack in einem Innenraum stattfinden konnte. Das war so 2016, 2015. Also jedenfalls, das ist das einzige existierende Bild, weil das waren 37 Leute und ich. Genau, und jetzt kommen wir zum ZKM, weil das ZKM hat auch eine total spannende Geschichte. Also wir erinnern uns, ja, 84 PTX-Hack, 86 Computerbetrug strafbar, 88 Steffen im Knast. Die Karlsruher Stadtgesellschaft, das Karlsruher Kulturamt hat sich gedacht, ja, das ist doch richtig toll. So, das mit den Computern, das läuft doch richtig, richtig gut. Wir gründen jetzt einfach mal den weltgrößten Art- und Beauty-Hackspace, den es so gibt. 1988. Saßen die also zusammen, es gab auch irgendwie richtig Kommissionsarbeit, und haben sich gedacht, wir gründen jetzt ein Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, um Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, selber mit diesen neuen Medien, diese ganzen Computer-Dinge, das sollen die Bürger jetzt mal selber in den, also irgendwie tätig werden. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist die Zeit. Ein Jahr später gab es den KGB-Hack, ja, KGB-Hack auf PDP-11s. Also das war State of the Art, waren so, ne, die PDP-11, das war der Großrechner der Zeit. Und die Karlsruher haben sich gedacht, ja klar, ist doch super, das machen wir. Jeder Bürger, jede Bürgerin, die sollen das. Und das ist total großartig. Also die Idee war wirklich Erforschung, Verbreitung und Bildung im Thema neuer Medien. Und zwar spezifisch für Musik- und Klangkunst, spezifisch für Bildmedien, also durchaus auch Video, und aber eben Computer und alles, was noch kommen sollte. Also ist schon auf die Zukunft aufgebaut. Und das Konzept davon ist von 1988. Die Gründung als Stiftung war dann 89 und den Umzug hierher 97. Der erste Art and Beauty Hackspace, die C-Base, ist von 1995. Das heißt, das ZKM war einfach mal ordentlich viel früher dran. Und ich finde das total spannend. Ich habe das heute Morgen so nachgelesen und gedacht, so, oh, alles klar. Also größter Art and Beauty Hackspace. ZKM sieht sich so nicht, aber ist so. Genau, und der Ort, in dem wir uns befinden, ist eine alte Munitionsfabrik, die tatsächlich irgendwie, ursprünglich sollte das ZKM mal in einem Neubau am Bahnhof sein und so. Und dann hat man hier diese Munitionsfabrik gefunden. Und tatsächlich ist die HFG, das ist die Hochschule für Gestaltung, wo auch das Hackcenter ist, das sind die absichtlichen direkten Nachbarn. Das wurde auch zusammen gegründet und konzipiert, weil man gesagt hat, ja, ist ja cool, die HFG-Leute in der Hochschule für Gestaltung, die sollen das lernen, studieren, forschen. Im ZKM wird anders geforscht, da wird künstlerisch nochmal geforscht und das soll sich dann irgendwie befruchten. Ja, das war also sozusagen ursprünglich so angedacht. Und tatsächlich ist das ZKM auch hervorgegangen aus eben einem einem Museum für zeitgenössische Kunst. Weshalb, und das war für mich auch total neu, das ZKM hat eine eigene Gemälde- und Foto- und so Sammlung. Und wenn ihr hier in der Ausstellung im Lichthof 1 und 2 schon mal wart, in der Mitte, in der Mittelspange gibt es so eine tatsächliche Gemäldeausstellung, wo man dann mit so RFID-Chips irgendwie an die Displays gehen kann. Das ist die ureigene Sammlung des ZKM. Das sozusagen ist aus diesem Museum hervorgegangen. Das Erste, was man am ZKM lernt, es ist kein Museum. Das ZKM ist ein Zentrum. Das ist total wichtig, weil tatsächlich dieser Ausstellungsteil ist einer von ganz, ganz, ganz vielen. Also es passieren hier Ausstellungen, Konferenzen. Es werden Publikationen in einer eigenen Publikationsabteilung gemacht. Es passiert wissenschaftliche Forschung, es passiert Restaurierung. Wir hatten hier mal, ich weiß nicht, wer lokal ist oder es letztes Jahr vielleicht gesehen hat, Walter Giers. Der hatte hier eine Ausstellung, das war so ein Typ, da gibt's ein tolles Foto, so ein Typ, der in den 80ern mit Kippe im Mund so große Breadboards aus Lüsterklemmen irgendwie selber baut und da so lötet. Und dann habe ich gefragt, oh, und wie lange habt ihr da gebraucht, diese ganzen kalten Lötstellen zu finden? 3 Jahre. Also die Nerds hier sind wirklich dedicated, die haben 3 Jahre diese Dinger restauriert und die funktionierten dann aber auch wieder. Also da sind, hat das ZKM wahnsinnig viel Expertise aufgebaut. Dann gibt es externe Veranstaltungen und Vermietungen. Es ist eine Produktionsstätte für Klangkunst und elektronische Musik. Wir haben hier richtig Musikstudios. Auch hier kann man wahnsinnig gut aufnehmen. Das hier im Kubus ist sozusagen eine hervorragende Architektur für Raumklang. Ihr seht diese ganzen Lautsprecher. Wir machen 3D-Druck, wir haben Holz- und Metallwerkstätten und so weiter, Vermittlungsabteilung, Archiv, Bibliothek, Shop. So. Riesending. Macht irgendwie total viel, viel, viel mehr als nur Ausstellungen. Ein Zentrum. Und das ist, ich weiß, es ist mega, also das ist ein Scan einer Kopie und dann eine Vergrößerung von dem Originalkonzept 88. Das heißt so, weil es 1988 eben geschrieben wurde. Und das ist das, was das ZKM 1988 tun sollte. In 3 Wirkungsfeldern, also forschen und entwickeln, das ist das, was wir machen, lehren und fördern und veranstalten und verbreiten. So sollte das ZKM wirken in die Stadtgesellschaft und das hatte von Anfang an einen internationalen Anspruch. Also von Karlsruhe in die Welt. Das war also kleiner, machen wir es nicht. Und tatsächlich steht da eben drin, dass die Erforschung und Entwicklung von künstlerischen, ästhetischen und pädagogischen Anwendungen neuer Medientechnologien, das soll die Forschung und Entwicklungsabteilung tun. Forschung und Entwicklung bezieht sich auf kreative Anwendungen und nicht auf Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Techniken. Das finde ich auch total charmant, weil das bedeutet, ich muss nicht mit Google konkurrieren oder die nächste Apple Vision Pro entwickeln, sondern ich kann einfach das kreativ kaputt machen und sagen, wo kommen wir denn da hin? Und das ist total praktisch, dass mir das Konzept von 1988 da recht gibt. Jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken. Oh ja, tiefenentspannt. Okay, also das Herzlab 2024. Ich habe hier im Januar 2024 angefangen. Ich kam eben aus dem Theater. Das Theater ist eine relativ gut geölte Maschine. Am Ende des Tages muss der Vorhang hochgehen. Das ist total egal, ob ich müde bin, schon 6 Tage durchgearbeitet habe, ob mich die Kollegen nerven, ist wurscht, der Vorhang muss hoch. Das ZKM ist ein Wald. Das ZKM ist gewachsen, organisch eben aus dieser Geschichte heraus, hat eben diese reichhaltige Geschichte und man kann einen Wald nicht in Planquadrate einteilen, damit es schön ordentlich ist. Also ich meine, kann man schon, aber dann ist es ein Barockgarten, das ist kein Wald mehr. Also der Wald gibt das Tempo vor, habe ich jetzt gelernt, aber tatsächlich ist es so, das Herzlab ist hervorgegangen aus 2 Instituten, eben diesem Institut für Bildmedien, dem Institut für Musik und Klangkunst. Musik und Akustik hieß es damals, dann Klangkunst. Und das Herzlab soll eben künstlerische Forschung mit technischen Mitteln machen. Und wie das aussieht, zeige ich euch gleich, aber wir haben so eine Mission. Und die Mission ist, wir gucken super viel in die Vergangenheit, ne? Was war in den 80ern und wir restaurieren 1000 Dinge und so. Aber was ist eigentlich in der Zukunft los? Was ist in 100 Jahren? Und wie kommen wir dahin? Und ist das überhaupt noch eine Zukunft, in der wir leben wollen oder ist die nur überlebenswert? Und das ist eine Frage, die ich total wichtig finde, nämlich da sind wir sozusagen auf dem Feld mit diesen ganzen Futuristen und Design Thinking und Innovationen im Business-Bereich und so. Und ich finde das aber ganz wichtig, sich davon ein bisschen unabhängig zu machen und zu sagen, naja, wir sind eine öffentliche Institution mit öffentlichen Geldern gefördert. Es geht darum, dass das gemeinwohlorientiert sein muss. Also es muss auch dann für die Gemeinschaft, ich muss euch das nicht erzählen, das ist der gesamte Gründungsmythos des CCC, das muss auch wieder in irgendeiner Form auf die Gesellschaft irgendwie zurückstrahlen. Jedenfalls haben wir angefangen, neue Ateliers und Arbeitsflächen zu bauen. Wir haben irgendwie angefangen aufzuräumen und richten uns jetzt neu ein und richten uns jetzt da irgendwie auch sozusagen Querverweise in die Ausstellungsflächen ein. Wir haben angefangen, neue Strukturen der Zusammenarbeit zu gründen, Netzwerke, die es schon gab, auszubauen, neue zu gründen. In meiner Abteilung gibt es auch ein Residency-Programm, also KünstlerInnen können sich für Residencies bewerben. Das haben wir jetzt so ein bisschen aufgeweitet und haben gesagt, naja, lass uns doch Humans in Residence machen, weil auch Creative Technologists oder Tinkerer oder auch mal SozialarbeiterInnen, ÖkologInnen sind interessante Leute, die interessante Sachen mitbringen. So, und wir haben uns 6 Themenfelder der inhaltlichen Auseinandersetzung gegeben, weil wir gesagt haben, das wird sonst so random, wenn es immer so heißt, ah ja, könnt ihr mal, bastelt doch mal und so. Und wir haben jetzt gesagt, naja, wir gucken mal uns die 6 Themenfelder an über einen längeren Zeitraum, weil die sind irgendwie auch in Zukunft wichtig. So, und das erste Thema ist Life Cycles. Da geht es tatsächlich darum, wir leben ja in so einer ganz linearen Narrative. Ne? Also ich werde geboren, ich habe ein super Leben und dann sterbe ich und nach mir die Sintflut und so. Und das funktioniert ja nicht mehr. Also wir wissen ja alle, dass das einfach eine Scheißnarration ist und dass wir eigentlich kommen müssen zu so einem Kreislaufgedanken. So dieses irgendwie, ja, ich stehe auf den Schultern von Giganten, also vor mir kam schon was, ich baue darauf auf und dann gebe ich auch was zurück. Also so ein bisschen wie, es ist so wie Software Maintenance im Open Source Bereich. Also man ist Teil einer größeren Vereinigung und gibt auch was zurück. So, und wir haben ein paar Sachen, die wir da konkret machen wollen. Unter anderem wird dieses EU-Recht auf Repair ganz spannend, weil das kommt ja jetzt. Das heißt also, das Thema Repair-Café, das gibt's ja schon, das gibt's auch schon lange, das gibt's auch in Karlsruhe und so. Aber das sind Sachen, die werden auch in Zukunft viel, viel spannender noch werden, wenn eben da auch diese gesetzliche Grundlage kommt. Und deswegen ist das ein Thema, was uns interessiert. Und es kann halt alles Mögliche sein, ne? Also Wirtschaftskreisläufe, aber eben auch Naturkreisläufe, Gesellschaftskreisläufe. Das zweite Thema, was wir uns ausgesucht haben, heißt Connect. Da geht es darum, wie kann man eigentlich zwischenmenschliche Verbindungen gestalten, wenn sie aber mediiert sind durch Technik und Netzwerke. Also, es gab diese tolle Story, ich weiß nicht, die habt ihr bestimmt auch gelesen, wo Restaurants auf Tinder als Männer posieren und die dann Dates mit Frauen in den Restaurants ausmachen, dann kommen die dahin, werden versetzt und essen dann aus reiner Peinlichkeit, dass sie jetzt da alleine stehen, essen sie was. Und das ist die neue Scam-Masche von Restaurants. Also da geht es wirklich darum, wie organisieren wir diese Art von zwischenmenschlichen Verbindungen und Einsamkeit und Kontaktversuch und so. Und wie gestalten wir auch Intimität online? Ja, also ich weiß nicht, ob ihr Teledildonics kennt, das ist irgendwie ein relativ altes Feld. Da geht es sozusagen darum, Sextoys ans Internet anzuschließen, damit man auch über Entfernungen eben miteinander Cybersex haben kann. Da gibt es eine total schöne DIY-Szene dazu. Kann ich sehr empfehlen, googelt das mal, das ist irgendwie sehr, sehr faszinierend. Das sind totale EnthusiastInnen. Jedenfalls, was wir machen wollen, ist ganz konkret, wir wollen diesen Herbst eine Seidenstraße, also ihr wisst, ja genau, eine Seidenstraße in Lichthof 8 bauen. Lichthof 8 ist der direkt neben dem Foyer. Einfach, weil ich KünstlerInnen dann nicht erstmal Netzwerktechnik beibringen muss, um mit ihnen über Netzwerke zu reden. Weil es ist ein ganz haptisches Netzwerk. Ne? Man hat eine Kapsel, man drückt auf den Knopf, der Staubsauger macht wuh, und dann so, wenn man die Mateflasche schickt, dann muss man die Sauerei selber wegmachen. Und die Fragen, die sich daran anschließen, sind eben sowas wie, kann ich eine Umarmung durch ein Netzwerk schicken? Ja, ist das möglich? Kann ich irgendwie in Kontakt treten auf eine meaningful Art und Weise? So, also auf eine sehr bedeutsame Art und Weise. Und auch die Frage eben nach Intimacy ist eine total interessante. Es gibt jetzt irgendwie KI mit Large Language Model betriebene Cyber Girl and Boyfriends, die dann, wenn man das Abo bezahlt, auch und man sagt dann, ich bin so depressiv und so, dann rufen sie tatsächlich auch mal so den Krankenwagen an. Wenn man das Abo nicht bezahlt, machen die das nicht. So, also es ist mega zynisch und das sind so Sachen, das sind aber interessante Fragen. Wie gestalten wir diese Art von Verbindungen? Und das wollen wir untersuchen. Das nächste Thema, das ist auch tatsächlich so ein unterlegenes Thema, ist A Commons World, weil es ja darum geht, also gemeinwohlorientierte künstlerische Forschung zu machen. Das heißt also, wir haben einen ganz, ganz starken Fokus auf Open Source. Wir haben einen ganz, ganz starken Fokus auf die Weitergabe von Wissen. Das kann dann auch mal eine Bauanleitung sein. Das kann auch mal ein Foto-Essay sein. Wie baue ich jetzt diesen LiDAR-Sensor aus Teilen zusammen, damit das ein bisschen günstiger wird? Und das kann zum Beispiel eben sein, wir haben hier eine Software selbst geschrieben, die heißt Zirconium, die steuert eben dieses Raumklangsystem. das ist jetzt nicht für jeden und alles irgendwie super interessant, weil nicht jeder hat irgendwie dieses System in seinem Wohnzimmer, aber es gibt halt sozusagen EnthusiastInnen, die das cool finden und denen kann man einfach diese Software Open Source releasen. Und das Tolle ist, dadurch, dass wir eben eine öffentliche Institution sind, haben wir was, was ganz viele andere nicht können. Wir können es maintainen. Also wir haben tatsächlich Ressourcen, Personalressourcen, wir sind halt hier und wir können das über Jahre maintainen, wir können eine Community aufbauen, wir können die befähigen. Also wir müssen nicht einfach nur sagen, ah ja, hier ist Software, Kunstprojekt, wir gehen jetzt mal woanders hin, sondern wir können wirklich über Jahre diese Module einfach maintainen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, wie auch digitale Nachhaltigkeit gestaltet werden kann. Ja, wir haben ökologische Nachhaltigkeit, wie viel Strom frisst die Maschine, wie viel Wasser verbraucht ein Prompt und so. Aber wir haben eben auch noch andere Aspekte digitaler Nachhaltigkeit und das ist einer davon. Dass ich Software nicht einfach irgendwo auf Git schmeiße und sage, macht mal, sondern dass ich das einfach pflegen kann. Ja, und das andere ist, weil es ja auch noch um eine Common World geht und weil ich von VR komme, ist, dass wir jetzt eine interaktive VR-Erfahrung machen, wo es irgendwie darum geht, Gebäude einzuscannen und eine gemeinsame Welt zu bauen in einer VR-Erfahrung. Wir haben dann oben im Lichthof 8, nächstes Jahr, wenn ihr kommt, könnt ihr euch das angucken, da ist es dann nämlich fertig und wir haben dann ein eigenes VR-Lab, wo eben auch Künstler forschen können. Genau. Das KI-Lab hat keinen fancy Namen, das heißt einfach KI-Lab, weil da unser Fokus nicht drauf liegt, irgendwie jetzt alle drei Monate irgendwie den neuen Entwicklungen hinterher zu hecheln und alles wegzuschmeißen und neu zu machen, sondern das Problem bei der KI-Entwicklung ist ja auch, wenn man für GPT-3 zum Beispiel Sachen gemacht hat, dann hat man sie im Januar 24 jetzt entweder weggeworfen oder man hat sie portiert. Weil die haben einfach die ganzen Modelle abgeschaltet, die alten. Und haben gesagt, nicht nur wir supporten das nicht mehr, sondern wir schalten das ab. Das heißt also, alles, was da drauf lief, war weg. So, und das ist so ein bisschen das Problem. Und wir wollen eben einen Fokus drauf legen, auf Bildung und auch auf Befähigung der Bevölkerung, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Also wir machen zum Beispiel ganz easy Prompting-Workshops für Leute, die über 50 sind. Ja, die einfach zum ersten Mal vor einem Prompt sitzen und die begleitet prompten. Weil die lesen immer KI, KI, KI. Und dann geht es da, ja, dann machen wir mal zusammen Dinge und gucken uns das mal an. Wie wird ein Large Language Model gepromptet? Wie wird eine bildgenerierende KI gepromptet? Was ist das überhaupt? Und das sind einfach Dinge, die machen wir. Wir setzen uns spielerisch damit auseinander. Wir haben hier auch schon eine Veranstaltung gemacht, die hieß KI auf der Couch. Da ging es darum, hat KI ein Unbewusstes? Dann haben wir dann PsychotherapeutInnen eingeladen und TraumdeuterInnen und so und haben dann Träume generiert und die haben die dann irgendwie analysiert und so. Das war alles sehr lustig, aber hat so ein bisschen vor allen Dingen eben auch die Limitationen gezeigt. Wenn ihr hier unten eben in der Ausstellung schon wart, dann habt ihr Flatware, Hardware, Software, Wetware. Das ist eine Installation eben vom Herzlab. Guck mal, Dan, ich habe ein Foto von dir. Und zwar geht es darum, das ist eine Entwicklung, die aus dem smarten dem Museumstextlabel entstanden ist. Das gab es schon vorher hier am Herzlab. Und es geht darum, dass die Texte, die ihr neben den Bildern seht, das sind ja normalerweise immer so Tafeln, ne? Und diese Tafeln erzählen die Wahrheit, eine kuratorische Wahrheit, weil die KuratorInnen, die haben das ja studiert und die wissen ja, was auf dem Bild drauf ist und die kennen ja die KünstlerInnen und in welchem Kontext das steht. Man versteht nicht immer alles so, aber so, Wahrheit. Und wir haben gedacht, naja, was ist denn, wenn wir die Texte jetzt live generieren lassen und zwar aber ein bisschen interaktiv. Das heißt, man kriegt irgendwie so einen Schlüssel und muss vier Fragen beantworten an so einer Inputstation. Und diese vier Fragen, die generieren einen von 16 möglichen Arcs, also Storylines. Das heißt also, eure Ausstellung ist dann auf einmal, es geht nur noch, erstaunlicherweise nur noch um Nudeln. Die ganze Zeit, also alle Künstler haben Nudelnamen und so. Oder es geht, alle Künstler sind irgendwie Karlsruher und KarlsruherInnen und das ist die Karlsruher Currywurst im Hartwald oder so, ja. Oder es gibt auch, mein Lieblingsding ist sarkastische KI, die sagt dann immer, ja, also findest du das Bild schön, weil, also ich nicht und so, aber naja, dein Geschmack, keine Ahnung. Wir haben auch eins irgendwie, dass dann irgendwie alle Künstler Roboter sind und so weiter und so weiter. Und der Punkt ist, man kann sich diese Texte neu generieren lassen und die werden ja mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem gigantischen Selbstvertrauen stehen ja dann immer so, ja, das ist so. Und das imitiert auch so ein bisschen so diesen KuratorInnen-Sprech. Und also es wirkt so, es könnte schon stimmen. Und man merkt dann irgendwann so, vielleicht so nach dem zweiten Text, und nee, also irgendwie die Nudel, die sehe ich da jetzt nicht. Und man kann sich dann eben drüber unterhalten und hat dann die Möglichkeit, herauszufinden, dass eigentlich gar nichts wahr ist und man wirklich nur auf seine eigene Beziehung mit dem Kunstwerk zurückgeworfen ist. Also was sagt mir diese Currywurst im Wald? Ja, das ist jetzt sozusagen wirklich, da gibt's jetzt keine Wahrheit mehr, die sagt, ja, also diese Currywurst, ja, also das, so, sondern das ist jetzt meine persönliche Beziehung, finde ich diese Currywurst gut? Warum? Was sagt mir diese Currywurst? Und genau, Daniel, du kannst ja nachher mal sagen, was die Currywurst wirklich bedeutet, aber in dieser Installation bedeutet sie vor allen Dingen erstmal Material sein für eben diese Interpretation. Und der Punkt ist tatsächlich, warum wir das machen, ist, dass im 21. Jahrhundert wird Vertrauen das große, große Thema sein. Ihr wart ja alle bestimmt in den 2000er Jahren auf den Krypto-Partys, ne? Das hat ja nichts mit Bitcoin zu tun, sondern mit PGP. Und man hatte sich ja so Keys generiert und dann traf man sich zu so Events, um sich so in die Augen zu schauen, vielleicht auch noch den Ausweis zu zeigen, ich bin's wirklich. Und dann machte man so ein Handshake und dann signierte man einander die Schlüssel und dann wusste man, okay, ich kenne jetzt den und der hat den Schlüssel von der Person signiert. Okay, das wird schon die Person sein, weil die haben sich mal in die Augen geguckt und haben auch mal so Ausweise verglichen. Und das war tatsächlich so, wie man E-Mail-Verschlüsselungs-Vertrauensmechanismen entwickelt hat. Weil man konnte ja nicht wissen, wenn man irgendjemandem eine E-Mail schickte, wer das jetzt eigentlich ist. Und das ist ja genauso der Punkt. Rezensionen auf Amazon, das schreibt doch kein Mensch mehr. Ne? Dinge, die irgendwie, Produkte, die irgendwie beworben werden, die gibt's ja gar nicht. Und so, also wir können nicht mehr vertrauen, dass unsere Familie uns anruft. Wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass ein Text in irgendeiner Form von einem Menschen geschrieben wurde. Früher war das immer so, das kann vielleicht ein Idiot sein, aber das ist wenigstens ein echter Mensch. Jetzt ist es so, ja, wer weiß, ne? Also wir kriegen auch ganz viele Bewerbungen für Praktika und so und keine einzige ist mehr von Menschen geschrieben, das ist alles nur noch ChatGPT. Und das erkennt man an dieser blumigen Sprache und an diesen ganz bestimmten Redewendungen und so, ne? Also es ist alles dann immer excellent and we delve into und so. Also man erkennt das und vor allen Dingen, wenn man dann 20 davon liest und die sehen alle genauso aus, dann erkennt man das. Also wir automatisieren uns dann auch lästige Schreibarbeiten weg, finde ich ja eigentlich super, dass man sagt, ja klar, natürlich, ich muss dich einladen, um dich kennenzulernen, so ein Brief sagt mir gar nichts, das ist eigentlich konsequent. Aber Texte, Videos, Bilder hatten vorher so einen Anspruch an Wahrheit, auch wenn wir alle wissen, dass immer alles manipuliert werden kann, jetzt keine Chance mehr. So, und das bedeutet, selbst in einer Institution wie dem Museum oder der Ausstellungsfläche, die ja immer behauptet, die Wahrheit zu erzählen, ist es auf einmal nicht mehr so. Es gibt Museen, die mit KI arbeiten und die sich irgendwie denken, sie sparen sich da was und so. Und das sind einfach Fragen, die wir stellen müssen und die wir irgendwann beantworten müssen. Und diese Ausstellung soll ein bisschen einen Beitrag dazu leisten. Wir haben dann noch Post-Human Earth. Das ist jetzt für Florian, der Fabian heißt, ganz interessant. Und zwar imaginieren wir eine Welt nach dem Anthropozän, also nach dem Menschen im Mittelpunkt. Also wenn der Mensch nicht mehr die Mitte des Referenzsystems ist, was passiert denn dann? Also zum Beispiel, wie wird die Welt wieder von Pilzen bevölkert? Welche Musik machen eigentlich Roboter, wenn sie keine Musik mehr für Menschen machen und für uns und unsere Ästhetik, sondern für sich? Wir werden 2026 auf den Mars fliegen, also GPN in 2 Jahren, dann könnt ihr uns auf dem Mars besuchen, der wird dann irgendwo im Karlsruher Stadtraum sein. Da könnt ihr dann mit uns kommunizieren, dauert aber länger, weil ihr wisst ja, jede Kommunikation dauert zum Mars 20 Minuten und vom Mars zurück wieder 20 Minuten, dauert also eine Weile. Könnt ihr dann da so mal, ist es so mehr so durational. Jedenfalls habe ich euch jetzt ein Video mitgebracht. Das ist DJ Shroomy. DJ Shroomy ist ein Austernpilz, der gerade auf Hegels Ästhetik 1 wächst und dabei Musik macht. Also wenn ihr auf den YouTube-Kanal vom ZKM geht, da gibt es das als Live-Performance, der macht ungefähr also es ist so ein bisschen buddhistische Meditationsmucke, weil das ist jetzt auch wirklich ein Zeitraffer, alle 15 Minuten ein Foto, also der ist nicht so ganz so schnell unterwegs, also der Beat ist eher nicht da. Aber tatsächlich ist es so, das Ding wächst jetzt gerade in meinem Büro, weil es auch darum geht, ne, machen Pilze Musik, wie kommunizieren die und wenn ja, wie können wir das höher und sichtbar machen? Und das ist so unser erster Versuch. Also wir haben da so Elektronen angeschlossen, das Ding in ein Aquarium getan und haben es dann wachsen lassen. Und genau, also es ist auch so ein bisschen, man sieht so rechts, da sind dann auch so andere Pilze, die da nicht so hingehören, weil das unser erster Versuch war. Pilze, dafür, dass die jetzt mal die Welt übernehmen werden, sind die echt empfindlich. Also man muss wirklich sehr steril arbeiten und das ist ein bisschen anstrengend. Aber wir arbeiten dran und DJ Shumi ist zumindest unser erster Versuch. Genau, und das letzte Thema, das wir haben, ist Fellow Futures, weil ich, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, wir leben alle in der Science-Fiction-Literatur der 80er Jahre und auch der 90er. Und wir haben, also ihr wisst, ne, so don't build the Torture Nexus und dann kommt die Firma und sagt, ja, wir haben eine total super Idee, wir haben den Torture Nexus gebaut. Das ist so ein bisschen unsere Lebensrealität. Also Leute, die dann erzählen, ja, super, wir bauen jetzt das Metaverse. Ihr habt alle Snow Crash gelesen. Das ist echt keine Welt, in der man leben will. Also wirklich nicht. Das ja diese hyperkapitalistische, ich habe einen Pass von Enzos Pizza Palast, weil das die Enklave ist, in der ich wohne, weil es überhaupt keine Staaten mehr gibt und überhaupt kein Gemeinwesen mehr gibt, sondern es ist einfach nur noch irgendwie eine hyperkapitalistische Welt, inklusive des Metaverses, wo es ja dann heißt, ja, das ist so eine Meritocracy und so. Ja, wenn man halt irgendwie der geile Dude ist, der irgendwie das mitgebaut hat. Dann ja. Also so, das ist so ein bisschen, und wir leben sozusagen in diesen ganzen dystopischen, das ist unser Alltag. Und der Punkt ist, wir wollen tatsächlich Zukunftserzählungen sichtbar machen. Erstens vielleicht auch mal wieder so einen Drall kriegen ins Utopische, aber vor allen Dingen auch, das ist alles immer sehr, sehr westlich. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch nochmal sichtbar machen müssen, was ist denn die Zukunftserzählung eines Menschen, der auf einer Insel wohnt, die es nicht mehr gibt in 50 Jahren. Und es gab gerade einen Artikel vor der Küste von Panama, gibt es eine Insel und die geht jetzt unter. Also die geht in den nächsten 20 Jahren unter. Und da leben aber richtig, richtig viele Leute. Und die haben denen jetzt an der Küste Häuser gebaut und haben die fangen jetzt an umzusiedeln. Und also auch nicht so ganz freiwillig, weil die einfach sagen, eure Insel geht unter. Also das heißt, ich muss dann meine Heimat verlassen, der Ort, an dem meine Eltern und Großeltern und so, einfach weil gibt's nicht mehr, ist nicht mehr da. Und das heißt, das beeinflusst massiv auch meinen Blick auf die Zukunft. Und das ist was, was wir, glaube ich, hier, das würde uns gut tun, das mal zu hören, weil das nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive ist, auf den eigentlich sehr, sehr privilegierten Ort, den wir bewohnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch nochmal hervorzuheben. Und wir wollen da eben mit Game Studios arbeiten, wir wollen mit Science-Fiction-AutorInnen arbeiten, die eben genau solche Geschichten aus ihren Regionen mitbringen. Genau. Und jetzt der Realitätscheck. Das klingt ja alles so geil, ne? So habe ich hier angefangen. Also, das ZKM hat, weil es einfach schon so alt ist und 1997 ist hier auch alles schon passiert. Immer wenn ich mit einer geilen Idee um die Ecke komme, sagen die, ja Tina, süß, aber das haben wir schon gemacht, 97. 97 war ein gutes Jahr. Nein, und tatsächlich ist es so, Kunst funktioniert anders als das Theater. Das Theater ist radikal zeitgenössisch. Das heißt, es gibt Inszenierungen, die sind irgendwann abgespielt. Da gibt es einen Abspielbescheid, das ist so ein Zettel und da steht drauf, läuft nicht mehr. Und dann wird das nie wieder laufen. Never ever. Und das bedeutet fleddern. Man kann die Bühnenbilder fleddern, die Kostüme fleddern, man kann das Zeug verkaufen, vermieten. So, es geht einfach weg. Es gibt kein Archiv, es gibt kein Aufheben. Das ist nicht so, das ist Kunst, das muss jetzt ins Regal. Nee, das ist weg. So, und hier, ich musste mich hart umgewöhnen, hier ist das anders. Also wir spielen hier permanent, ist es Kunst oder kann es weg? Und die Antwort ist immer, immer, nee, ist Kunst. Nichts kann hier weg. Also, das ist für mich neu. Für Leute, die im Museumsbereich arbeiten, für Leute, die in der Medienkunst arbeiten, ist das natürlich völlig selbstverständlich. Und es ist ja eine geile Geschichte, weil wir können nachvollziehen, wie die Leute in den 80ern Medienkunst gemacht haben. Wir haben das im Archiv. Wir haben alles. So, und das ist Fluch und Segen. Das heißt, wir fangen jetzt so langsam an, uns durch die Sedimentschichten des ZKM zu graben. Das, was ihr da links seht, ist das, was die hier die Aufbauzone nennen. Aufbauzone heißt, eigentlich soll man hier große Medienkunstwerke vorher aufbauen und testen, bevor sie auf die Fläche kommen. Das war dann jetzt nicht mehr so möglich in den letzten Jahren. wir fangen jetzt an, das aufzuräumen, das in Lager zu räumen, weil das ist natürlich alles Kunst, also das kann nicht einfach alles weg. Und das ist etwas, was einfach Zeit braucht, weil man wirklich sinnvoll und respektvoll auch mit dieser Kunst umgehen muss. Und was das dann am Ende werden soll, ist eben eine Art von Hackspace, eine Art von Coworking Space, der so ein bisschen funktionieren soll, eben wie so ein Art and Beauty Hackspace, man kommt zusammen, es gibt irgendwo einen Kühlschrank mit Mate, man kann die Humans in Residence, also die Leute, die einfach zu Gast bei uns sind, die kann man da auch mit ransetzen. Es ist tatsächlich klimakontrolliert, das bedeutet, also man stirbt nicht irgendwie bei 40 Grad im Schatten, die es in Karlsruhe ja angeblich haben soll im Sommer. Und genau, und rechts ist einfach so, so ein Blast from the past, weil also diese Postschwinge und dieser Kabelsalat und so, also das so sah es 2001 in Berlin im CCC aus. Ich habe da auch ein Foto von, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber es war exakt das. Also es ist wirklich so, man kommt so wie nach Hause und denkt sich so, ja, Kabelsalat ist ja gesund und so. Und wir sind jetzt so ein bisschen dabei, uns eben da so durchzuarbeiten, um eben auch unser Raumprogramm zu verwirklichen. So, jetzt war ich ganz schön schnell, weil ich so schnell geredet habe. Aber ich bin jetzt an der Stelle durch, sage vielen Dank und ich sage, bevor ihr klatscht, Moment. Also, das ist meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie noch was wissen wollt oder wenn ihr coole Module sowieso schon gebaut habt für die Seidenstraße und sagt, ja, ja, die Bauanleitung und so, die musst du dir unbedingt angucken. Ich nehme das alles gerne mit. Und jetzt bin ich fertig und sage vielen Dank und jetzt können wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten, wenn ihr wollt.
Ja, also wir haben jetzt noch über 20 Minuten Zeit.
Wir müssen noch nicht so lange machen. Also das ist, schadet nichts, wenn ich 10 Minuten früher raus kann.
Wir haben jetzt 20 Minuten Zeit und mal gucken, ob wir uns die nehmen, ob ihr so viele Fragen habt und so. Das ist jetzt eine Möglichkeit, ein Raum. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Wortmeldungen?
Hi, danke schön für den Vortrag. Nachfrage zu Art and Beauty Hackspace. Was stelle ich mir darunter vor?
Oh, ach so. Die Hackerethik sagt, you can create art and beauty with a computer. Das ist sozusagen einer der wesentlichen Kernsätze der Hackerethik und die Hackerethik ist einer der wesentlichen Grundlagentexte des Chaos Computer Clubs. Ne? Der ist ja entwickelt, also die Hackerethik gab es ja, das hat der CCC, glaube ich, nur übersetzt, zumindest die ersten paar Artikel aus dem MIT. Und danach dann auch nochmal erweitert um ne, Mülle nicht in den Daten anderer Leute und so. Private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Das sind so zwei Zusätze noch, die eben aus dem CCC kamen. Aber eben, du kannst Kunst und Schönheit mit einem Computer schaffen. Das ist Art and Beauty. Und das hat schon immer, war schon immer Teil vom CCC. Also wenn, das sieht man hier, es blinkt, es ist bunt, das sieht man auf Kongressen, das sieht man, wenn man in die Seabase geht in Berlin. Es gibt auch mittlerweile andere Art and Beauty Hackspaces, die sagen, wir machen vor allen Dingen eben Kunst und Schönheit, also sozusagen künstlerische Projekte und nicht irgendwie in der Datenbank Security, also andere Arten von auch kreativem Umgang mit Technik. Aber das ist sozusagen diese Art von kreativem Umgang mit Technik, die spezifisch auf Kunst bezogen ist und die halt aber im CCC im Gründungsmythos quasi schon mit festgebacken ist. Und deswegen ist es ja so spannend, dass das ZKM so alt ist und dass das so eine parallele, also eine völlig parallel laufende Entwicklung ist, weil die hatten, ich wage zu bezweifeln, dass die 1988 Wau Holland angerufen haben und gesagt haben, cool, kannst du uns mal was erzählen zum CCC. Das lief damals möglicherweise noch nicht gemeinschaftlich. Würde ich jetzt mal vermuten. Also es waren auch sehr viele Männer beteiligt am Konzept 1988, also nur ausschließlich, aber nicht die.
Ja, ich habe eine Frage. Hallo. Computer werden immer kleiner, also vom tonnenschweren Mainframe zur kleinen Smartwatch. Es gibt diese Implantate für Kreditkarten unter die Haut. Der Computer kommt immer näher, näher an die Augen, näher ans Gehirn. Es gibt ja schon die ersten Brain-Machine-Interfaces. Was ist denn jetzt das next big thing? Und kann uns die Kunst dabei helfen oder kann uns die Kunst davor beschützen?
Also die Kunst kann erstmal gar nichts und ist auch gut so. Tatsächlich ist das auch nicht die, also meiner Meinung nach auch nicht die Aufgabe von Kunst, da jetzt tatsächlich zu helfen, zu beschützen, sondern vor allen Dingen sichtbar zu machen und Fragen zu stellen und auch Fragen zu stellen, auf die es keine Antworten gibt. Aber die, das ist, finde ich, ja auch ganz interessant, weil wir kommen jetzt in dieses Zeitalter auch der Repo-Man. Also Repossession, es gibt da so eine ganz, ganz, ganz furchtbare Science-Fiction-Oper, die heißt auch tatsächlich Repo, und da geht's darum, naja, Implantate werden halt von einer Firma hergestellt und die sind cool und wenn man eins braucht, dann holt man sich das, aber man kauft das nicht, man least das. Und wenn man die Leasingraten nicht zahlen kann, ja, dann kommen die Repo-Men und nehmen das wieder mit. Aber sie betäuben einen halt vorher nicht, sondern nimmt's halt, also wo, gehört einem ja nicht. Und das wäre auch, also das ist total spannend, weil da geht's ja auch um Intimacy. Also wie lassen wir auch Technologie dran? Und es gab in den 10er-Jahren, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, auch in unserem Dunstkreis den totalen Hype um so Biohacking, wo sich jeder und sein Onkel irgendwie diesen Elektromagneten unter die Haut hat implementieren lassen, um irgendwie das iPhone aus, also den Laptop aus und anzumachen und irgendwie das Magnetfeld der Erde zu spüren und so. Also das ist ja nicht neu, aber ich finde, das ist echt nochmal ein Unterschied, wenn das irgendwie so DIY, das machen wir im Clubkeller ist, oder wenn es Elon Musk ist, der sagt irgendwie, ja cool, nur mit meinem Neuralink habt ihr dann schnelles Internet oder so. Und auch das sind ja alles, das ist die Science-Fiction der 80er Jahre, also Neuromancer, auch da will ich nicht leben in der Welt. Das ist auch nicht so eine geile Welt irgendwie, auch wenn sie alle hinten den Steckeradapter haben. Aber ja, also Kunst kann euch davon nicht beschützen. Also in unsere Richtung müsst ihr nicht gucken, aber wir können das tatsächlich sichtbar machen, ob wir das für eine gute Idee halten oder nicht und gemeinsam rausfinden, ob wir das für eine gute Idee halten oder nicht. Das ist, glaube ich, das, was Kunst kann. Beantwortet das deine Frage? Okay. Ich habe auch noch eine Frage. Die Bananenkostüme? Super, bin ich großer Fan von. Mir fehlt der Kontext.
Wir haben Spaß dran, deswegen.
Okay.
Mehr nicht.
Das ist total super. Ich bin ein großer Fan. Genau. Ich wollte nur fragen, vielleicht hätte sein können, dass das irgendwie ein Meme ist, das an mir vorbei. Weil ich bin jetzt alt und deswegen kriege ich nicht mehr alles mit. Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen?
Hi, danke erstmal für den vielen Input und Überblick. Eine Frage zu dieser Ausstellung, wo quasi die Kurationstexte automatisch generiert sind und so. Mhm. Wie wird das eingeordnet, beziehungsweise wie kuriert ihr diese unkurierten generierten Texte?
Also wir benutzen tatsächlich ein lokales Modell, Mistral. Der KI-Server ist auch lokal hinter einer der Wände. Also wir nutzen jetzt nicht irgendwie ein Large Language Model, was irgendwo anders steht. Und das hat so ein bisschen eine Zensur-Leitplanken-Geschichte drin. Ansonsten kuratieren wir das gar nicht. Also du kannst einfach immer wieder Texte generieren und wir haben halt Prompts dazu. Da kommen dann schon, also die Sachen sind, wir versuchen halt so wirklich PGP, also sozusagen PG-12, also nicht jetzt sozusagen 18-plus-Texte zu generieren, und es funktioniert auch. Wir hatten einmal kurz überlegt, ob wir einen Story-Strain machen, sprich wie Trump. Und dann haben wir gesagt, oh nee, das geht nicht, weil der spricht ja nicht nur populistisch, sondern der ist ja auch einfach, das ist ein Rassist, das ist ein Frauenfeind, und dann werden die Texte auch so. Das haben wir sofort wieder gekickt und haben gesagt, Shakespeare ist besser. Und jetzt haben wir Shakespeare drin, aber nicht Trump, weil man muss es ja nicht herausfordern. Aber tatsächlich ist es so, dass das auch, das ist auch eine Diskussion, weil natürlich als Material und als Kunstinstallation ist das ja erstmal okay. Aber natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, dass wir ja auch KuratorInnen haben. Wir haben ja genau die Leute, die das jahrelang studiert haben. Und auch die müssen sich damit auseinandersetzen, dass jetzt auf einmal da ein Text steht, den sie nicht gewettet haben, also wo sie nicht sagen können, okay, stimmt das? Und wir hatten am Anfang, mittlerweile ist es so, dass die Materialien stimmen und die Materialien stimmen. Und am Anfang war das nicht so, dass wir gesagt haben, auch die Materialien werden generiert und dann haben die Leute aber diese Texte nicht mehr gelesen, weil sie gesagt haben, ja, da steht, das ist eine VR-Brille und das ist aber ein Ölgemälde, ich lese gar nicht erst weiter. Das heißt, wir mussten irgendwo wieder Realität quasi einbauen, damit, damit das Publikum einfach sich auf diese Texte einlässt. Und wir haben natürlich auch die, die Beschreibung der Bilder. Ein Large Language Model kann nicht sehen. Das kann ja nur Texte. Also mussten wir erstmal die Bilder von einem Modell beschreiben lassen, das Bilder beschreiben kann. Die Modelle wussten aber nichts über die Materialität. Und das Problem ist auch, die haben teilweise Sachen erkannt, ey, es gibt eine Zeichnung unten, das ist so eine ganz kleine, gelb und schwarz. Und da war immer so, wir haben dann nur Texte rausbekommen, ja, Mann und sein bester Freund und da geht's um Hunde und so. Und wir haben uns gedacht, warum? Und dann haben wir uns die Bildbeschreibung angeguckt, ja, da ist ein Mann drauf, der einen Hund hat. Das ist ein abstraktes Gemälde, also es ist überhaupt nicht, da ist kein Hund nirgendwo. Und das haben wir dann, mussten wir per Hand dann noch nachbeschreiben. Und eine meiner Kolleginnen, Jascha, die eben die KI, den KI-Teil gemacht hat, die hat auch gesagt, also dafür, dass das so ein automatisiertes Projekt ist, ist da ganz schön viel Handarbeit drin. Ja, und das war es auch, weil du musstest das alles so ein bisschen massieren. Du musstest die Prompts nochmal nachmassieren, du musstest diese Bildbeschreibung nachmassieren. Und es gibt ein Bild, da haben wir es nicht gemacht, das ist das Easter Egg. Das ist so ein mittelgroßes Porträt, also mittelgroßes Bild. Und da ist so eine handgemalte Polkadot-Matrix, also handgemalte Punkte-Matrix drauf. Da könnt ihr ja mal, bevor ihr das dranhaltet, selber gucken, was es ist oder was ihr da drin seht. Die KI hat einen Tennisspieler gesehen. Also da ist ein Tennisschläger und das ist, also es ist eine Frau in einem weißen Kleid, die Tennis spielt. Haben wir jetzt nicht gesehen, haben wir auch irgendwie so nicht reproduzieren können, aber wir haben es drin gelassen, weil wir gesagt haben, naja, so ist es dann halt. Da wurde dann halt auch wirklich interpretatorisch eingegriffen von Seiten der, der automatisierten Beschreibung. Aber ja, es ist kein Tennisspieler. Ich glaube auch nicht, dass unsere KuratorInnen das jemals irgendwie so bezeichnen würden. Und das ist aber eine ongoing Diskussion eben. Und das ist, zeichnet das ZKM aber aus. Also, dass wir hier ein Team haben, die auch sagen, ja, irgendwie schaffen wir uns ja so ein bisschen selber ab, aber komm, cool, lass uns mal ausprobieren. Und das ist eben das total Besondere daran, dass man eben wirklich auch hier so ein bisschen die Grenzen auch des regulären Ausstellungsbetriebs sprengen kann. Und das macht das ZKM schon ganz schön besonders.
Hallo, ich habe eine Frage. Also es wurde gesagt hier von dieser pädagogischen Idee, also wir lehren oder diskutieren, wie digital gibt und so. Genau. Eine der Probleme da ist, dass die Leute verschiedene Anfangspunkte haben. Also es gibt natürlich die Experten auf einem Bereich, die also Probleme auf einem Bereich haben und so. Und also meine abstrakte Frage wäre, okay, wie geht ihr damit? Und vielleicht mehr konkret, also was konnte man von der Gulasch-Programmiernacht jetzt konkret lernen oder was wäre ein guter Beispiel?
Also abstrakt kann ich sagen, hier arbeiten ungefähr 150 Leute im ZKM und weil wir eben genau das wissen, dass es diese unterschiedlichen Anforderungen gibt, haben wir verschiedene Abteilungen für genau diese Zielgruppen. Also wir haben eine, das nennt sich hier MUSCOM, das ist die Museumskommunikation, das ist die Vermittlungsabteilung. Die arbeiten viel in Workshops mit Kids, aber auch mit älteren Leuten, also zielgruppenorientiert. Wir haben aber auch die Wissenschaftsabteilung, die macht dann richtig wissenschaftliche Konferenzen mit Publikationen für eben ein wissenschaftliches Publikum. Und was wir jetzt machen ist, wir wollen diese Bereiche noch stärker zusammenziehen. Das heißt, wir machen nächstes Frühjahr, machen wir ein Sinti Lovers Festival. Weil wir haben hier im Archiv den Nachlass von Harald Bode. Und Harald Bode war mit Moog irgendwie unterwegs und der war irgendwie Erfinder und hat irgendwie Sintis gebaut. Und der hat einen Entwurf gemacht in seinen Notizbüchern, den er nie gebaut hat. Wir haben es jetzt nachbauen lassen. Das heißt, es gibt jetzt ein Gerät, das es noch nie in seiner Lebzeit gegeben hat, von Bode. Und wir wollen das der Öffentlichkeit vorstellen. Und da gibt es eine Konferenz, wissenschaftlich, wo WissenschaftlerInnen eingeladen werden. Dann gibt es eine Publikation. Und dann gibt es ein Community-Festival, wo wir sagen, wir machen Konzerte, wir holen irgendwie die ganzen coolen Leute mit den modularen Synthesizern. Die sollen dann hier irgendwie ein geiles Ding machen. Und alle sollen kommen und irgendwie spielen und irgendwie das Bode-Ding zum Ausprobieren. So, und das sind drei Abteilungen, es sind eigentlich vier Abteilungen, die da zusammenarbeiten. Es gibt Archiv, Restaurierung, Wissen, das ist die wissenschaftliche Forschung, künstlerische Forschung, Community, Programm. So, und das ist so, wie wir versuchen, weil dann nämlich die Community sagt, ach, dann setze ich mich da mal rein und dann lernen die da was Wissenschaftler. Die Wissenschaftler setzen sich hier rein und sagen, boah, ist ja voll die lebendige Geschichte hier und so. Und jeder profitiert davon. Die GPN ist keine ZKM-Veranstaltung, das ist eine CCC-Veranstaltung. Das ist ganz wichtig, die sind ihre eigenen Leute. Ich glaube aber, dass das ZKM maßgeblich von der GPN profitiert, weil man manchmal vergisst, aus welchem Geist sowas geboren wurde. Und es ist ganz, ganz leicht so in diesem, ja, und dann kommen da so Firmen und B2B und dann machen wir irgendwie Design Thinking und dann machen wir da irgendwelche Hackathons und dann entwickeln wir Produkte und so. Das ist sehr, sehr einfach. Und das hilft, einmal im Jahr das Chaos zu sehen und zu sehen, ey, da sind echte AnarchistInnen, die lassen sich von niemandem was sagen. Und das ist aber genau so, muss es eigentlich sein. Das müssen EnthusiastInnen sein und Freaks im allerbesten Sinne, die sagen, ich mache das, weil ich das gerne mache. Ich mache jetzt 20 Kilo Brotaufstrich, obwohl ich eigentlich ein gut bezahlter Informatiker, eine gut bezahlte Informatikerin irgendwo bin, weil das meine Familie ist, weil es ist meine Community. Ich mache das, weil es geil ist. So. Und das, diesen Spirit, diesen Non-Commercial, wir machen das. Das ist ja auch der Kern der Open-Source-Bewegung und das ist auch der Kern, der in jeder öffentlichen Institution Einzug halten sollte. Ihr seid unsere Zielgruppe, ihr seid unsere Crowd. So. Und nicht die B2B-Firmen. Und das ist auch die Aufgabe von öffentlichen Institutionen. Ne? Ihr kennt dieses Public Money, Public Code. Das ist ganz genau das. Also auch Public Money und Open Source Maintenance. Das gehört auch genauso zusammen. Und deswegen kann ich sehr viel von der GPN lernen. Und das Tolle ist, wir haben hier ja die Kunsthalle, glaube ich, heißt die, ne? Die Kunsthalle zu Besuch, weil die mussten ausziehen. Das heißt, wir haben hier richtig Bilder, eine Galerie, weil es einfach ein anderes Museum ist, mit anderen Bildern, mit anderem Publikum. Die sind alle so 60, 70, 80. Und die kommen jetzt hier rein und sagen, ah, wo sind denn hier die Bilder? Und dann sehen sie die Nerds. Und dann ist da wieder eine Verbindung entstanden, die vorher nicht da war. Und auch das finde ich total wichtig und in jede Richtung. Also von daher ist das super, dass die GPN hier stattfindet. Und soll sie bitte auch noch ganz, ganz lange.
Vor ein paar Jahren hatten wir, ich war vor der Pandemie eine GPN und wir hatten halt einen großen Teppich in einem der Lichthöfe und da war die Lounge und da hatten wir dann ein Schild hingestellt, so richtig so eine Kunstwerksbeschreibung, so ja, hier Nerds in Progress und solche Geschichten. Es gibt Bilder davon, ich weiß den Text nicht mehr auswendig, aber das ging genau in diese Richtung. Ich fand das total stark.
Ja, genau. Also ein bisschen muss man dann aufpassen, dass man nicht irgendwie so in die Richtung, wir stellen jetzt die Nerds auskommt. Also so, ne, weil du weißt ja, ist das Kunst oder kann das weg? Sonst landen alle im Regal. Das muss auch echt nicht sein. Das ist übrigens der Grund, warum wir im Herzlab, wenn möglich, keine Kunst machen, sondern Projekte, weil ich dann die Raspberry Pis, die wir benutzen, dann wiederverwenden kann. Auch eine Form von Nachhaltigkeit, weil das Zeug ist ja immer noch goldgepresstes Latinum. So.
Spart Geld.
Tina, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe nicht so richtig eine Frage. Ich musste einmal kurz schlucken, als du gesagt hast, irgendwie Prompts für über 50-Jährige. Dann habe ich gedacht, oh shit. Also bei 50 ist schon die Grenze, wo man alt ist.
Ich habe jetzt gemerkt, es ist so knapp über 40, weil ich werde hier gesiezt. War echt ein bisschen traurig.
Ja, es ist mir auch auf dieser GPN wurde ich 2-3 Mal gesiezt und ich dachte, hä, wir sind doch auf der GPN, naja, egal. Also ich fand den Vortrag super, ich hätte dir auch doppelt oder 3-mal so lange zuhören können und ich finde solche Vorträge super im Chaos-Umfeld und ich habe bisher davon zu wenige gehört. Ich habe auch gesehen, auf MediaCCC gibt es, glaube ich, nur einen anderen Vortrag von dir.
Besser ist das. Ich hatte mal ein anderes Forschungsprojekt. Nein, also mein letzter Vortrag im CCC-Umfeld ist einfach 17 Jahre her.
Ja, also ich würde es echt begrüßen, noch weitere Vorträge von dir oder von anderen Leuten in diesem Kontext zu hören. Fand ich super, vielen Dank.
Vielen Dank, wir arbeiten dran.
Das war doch eine glatte Aufforderung.
Also deswegen auch übrigens Intimacy, weil ich habe tatsächlich meine Magisterarbeit in der Theaterwissenschaft über Pornografie geschrieben und über viktorianische Pornografie und über Stummfilmpornografie und ich war auch im Kinsey-Institut forschen und so und das waren so meine Vorträge vor 17 Jahren. Aber da kommt auch dieses Interesse eben her an diesem Intimacy-Bereich. Also von daher, ich bringe da schon eine Menge Wissen mit. Aber ja, das war dann einfach lange nicht mehr mein Thema.
Mich würde jetzt doch noch die Wahrheit über die Currywurst interessieren.
Daniel, kannst du helfen? Okay, also es gibt ein Cheat-Sheet in der Ausstellung. Also da kann man zumindest mal rausfinden, wer hat die eigentlich wirklich gemalt. Und dann würde ich mal beherzt googeln, weil tatsächlich, ihr erwischt mich da ein bisschen kalt. Also ich habe Theaterwissenschaft studiert, da war einfach Kunstgeschichte kein Thema. Und als ich hier anfing, wurde mir auch wirklich ganz deutlich, du musst hier, also nie wirst du hier irgendwas mit dem Ausstellungsbetrieb zu tun haben. Nie. Also da brauchst du dir gar keine Sorgen, nie. So, zweiter Arbeitstag, ja, ihr macht mal Ausstellung hier. Okay, ich arbeite also noch dran. Ich erkenne ein paar von diesen Bildern. Diese Currywurst war jetzt nicht dabei. Erzähl's nicht den Kollegen, das ist jetzt schon sehr, sehr peinlich. Ich krieg auch echt Haue jetzt dafür wahrscheinlich, dass ich das jetzt nicht so gut vorbereitet habe. Aber du hilfst ja auch nicht, Herr Kurator. Ja, aber auch nicht deine Currywurst. Es ist, also ich übersetze mal hier fürs Mikro, also es ist die falsche Frage, was es bedeutet, weil diese Currywurst ist eine Geste. Es ist ein Symbol. Darf ich das? Ach, ist kein Symbol. Ist kein Symbol. Ist eine Geste. Eine Geste für was?
Moment. Ich bin ja total unvorbereitet da drauf und das Bild kenne ich auch erst, seitdem es da hängt. Aber vielleicht so, ich finde, das Projekt ist total super, aber was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, wie diese ChatGPT-Texte damit umgehen, weil sie eigentlich die Arbeiten behandeln, als wären sie Mitte des 19. Jahrhunderts und rückwärts entstanden. Und sie lesen sie als ikonografisch und machen ihr ChatGPT-Ding dann damit. Und diese Sachen kann man nicht mehr ikonografisch lesen, weil es nicht um Bedeutung von einzelnen Elementen des Bildes, also man kann schon Geschichten erzählen, aber bei Büttner kommt man nicht weiter als ein Witz.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also das sind Limitationen. Die Texte sind alle blumig. Es ist immer irgendwie extraordinary und bla und so. Und du kriegst halt nie irgendwie mal eine pointierte Wahrheit. Also weißt du, Mistral oder Large Language Models ChatGPT würde nie Hemingway schreiben. Weil Hemingway hat sich extrem kurz gefasst und es ist irgendwie blumiger Schrott, der da rauskommt. Und das ist aber tatsächlich was auch das dann ein bisschen aufzeigt. Möglicherweise, vielleicht. Also für jetzt die Crowd, für dich als Crowd.
Für mich als Crowd habe ich das Gefühl, also sozusagen, dass die Blumigkeit der Texte so sozusagen die Autorität des Textes eigentlich gar nicht mehr in Frage stellen, weil es so klar ist, sozusagen aus welcher Ecke es, oder sozusagen, das ist eigentlich aus.
Aber das Schöne ist ja, du als
Vergangenheit der Interpretation.
Genau, du als Publikum hast aber nochmal einen völlig anderen Blick drauf, weil du schreibst diese Texte beruflich. Du weißt genau, dass du sie so nicht schreiben würdest, dass du das da so nicht mehr hinschreiben würdest. Ja. Ich als Publikum habe einen völlig anderen Zugang drauf, weil ich kenne Museen nur privat und ich nehme diese Texte ganz anders wahr. Und wenn da steht irgendwie, ja, Material und so weiter, und das ist ja ein wunderschönes Werk, was jetzt irgendwie zeigt, dass die Nudel im Zentrum des Erlebens dieses Künstlers jetzt steht. Und das sieht man ja auch an dieser Currywurst, dass da jetzt irgendwie die Nudel voll präsent war und so. Dann denke ich mir so, ja, also warum auch nicht? Wird schon stimmen. Steht ja im Museum. Oder so.
Ja.
Moment, Mikro.
Es muss alles seine Ordnung haben, denn.
Entschuldigung, nur zu sagen, das war auch ein Punkt, Leute wie Sie zu ärgern. Das Internet, das ist benutzte, ich glaube, es von der, ist das den Mistral-Modell benutzt?
Ja.
Und es ist natürlich nur die Oberfläche-Idee über Kunst von dem ganzen Internet. So. Es gibt wirklich keine Beruf für Fachkenntnisse. Und das ist auch jetzt unser Punkt mit Kai. Natürlich weiß alles, aber nicht wirklich. Und es ärgert alles. Ja. So, Sie haben recht, natürlich. Aber ja.
Und es ist auch tatsächlich irgendwie der Grund, warum, wenn man zum Beispiel jetzt ChatGPT ohne Nachtraining über Brecht ausfragt und sagt, schreib mal wie Brecht oder so, geht nicht, weil es gibt Brecht-Texte noch nicht online, weil der ist ja noch nicht gemeinfrei. Das heißt, man muss losgehen, also man im sehr, weil ist ja noch Urheberrecht drauf, also im sehr abstrakten Sinne, man muss losgehen und diese urheberrechtlich geschützten Texte nachtrainieren. Und dann kriegt man einen Brecht-Text raus. Also das heißt, wir haben nicht nachtrainiert, wir haben nur gepromptet. Und das heißt, wir haben auch das rausgekriegt, was eben, was da auch reingeht. Eine Sache wollte ich noch sagen, wir haben den KI-Server ja lokal. Das heißt also, wir wissen ja, dass so ein Gespräch mit ChatGPT spezifisch, also so um die 30-50 Prompts, weil das ist ja so ein Ongoing-Gespräch, das verbraucht ungefähr einen halben Liter Wasser. Bei uns ist es so, unser Server verbraucht zwar auch Strom, steht aber bei uns hinter der Wand und wir können immerhin mal kontrollieren, was für eine Art von Strom wir als ZKM beziehen. Das ist ganz praktisch. Das heißt, wir haben so ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wie wir eigentlich mit auch Ressourcen umgehen. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wenn man mit KI arbeitet. Muss es denn immer das gigantisch große Modell sein? Muss es denn immer irgendwie GPT-4 sein oder 4o oder so? Kann es nicht auch ein kleineres Modell sein? Tut es das auch? Also ich meine, wir werfen auch mit Kanonen auf Spatzen gerade. Ja, wir werfen, weil wir haben irgendwie auch so drei A100 da rein verbaut, das braucht dieses Projekt da nicht, ne? Aber es ist immerhin lokal und das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und jetzt ist, glaube ich, auch schon...
Ja.
Cool, wir haben es rumgekriegt, nice.
Ja, fantastisch. Ich muss dich jetzt von der Bühne...
Vielen Dank. Vielen Dank für die coole Moderation.
Ich danke euch für euren Beitrag. Liebe Tina, ich danke dir für diesen super Vortrag. Es ist sehr schön, dass du hier bist und es ist sehr schön, dass wir dich am ZKM haben und sowieso und überhaupt. Und ja.
Hey, schön, dass ihr da wart. Macht gut. BPM.